Heute darf ich ausnahmsweise mal die Lesung selbst halten. Leider ist unsere Leserin etwas erkrankt. Und ich möchte gern mit euch beten, bevor wir gemeinsam das letzte Kapitel im Matthäus-Evangelium gemeinsam lesen. Lasst uns beten. Ja, allmächtiger Gott, wohin sonst sollten wir gehen? Du bist unser liebevoller Gott, unser gütiger Gott, unser mächtiger Gott. Und das sehen wir vor allem an diesem einen Tag, am Ostersonntag, wenn wir die Auferstehung Jesu feiern. Und so bitten wir dich nun, dass du unsere Herzen an dich bindest, durch dein Wort und in der Kraft deines Geistes. Amen. Und die Lesung, wie schon gesagt, ist aus Matthäus 28. Als aber der Sabbat um war in der Dämmerung des ersten Tages der Woche, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein starkes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein von der Öffnung und setzte sich darauf. Und seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erschraken die Wächter und wurden wie Tote. Aber der Engel antwortete den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stelle, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Und seht, er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Seht, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell vom Grab weg mit Furcht und großer Freude und rannten, um es seinen Jüngern zu berichten. Und als sie hingingen, um es seinen Jüngern zu berichten, sie da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm, fielen vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin und berichtet es meinen Brüdern, damit sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Als sie aber hingingen, sie, da kamen einige von der Wache in die Stadt und berichteten den Hohepriestern alles, was geschehen war. Und sie kamen mit den Ältesten zusammen und hielten Rat, gaben den Soldaten Geld genug und wiesen sie an, sagt: Seine Jünger kamen des Nachts und stahlen ihn, während wir schliefen. Wenn es dem Statthalter zu Ohren kommen sollte, dann wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Und sie nahmen das Geld und taten, wie sie angewiesen worden waren. Und diese Aussage wurde bei den Juden bis zum heutigen Tag verbreitet. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und seht, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Amen. Ja, ich frage mich, was sich die Jünger wohl gedacht haben werden, als Jesus ihnen sagte: Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Ich glaube nicht viel, denn ihr Mund muss offen gestanden sein. Also mich zumindest hätte ein solcher Auftrag völlig sprachlos gemacht. Bitte noch mal langsam zu mitschreiben. Alle Völker? Jesus, ist das dein Ernst? 2000 Jahre später ist klar, wie ernst es damit, als Jesus damit war. Nach letzten Erhebungen bezeichnen sich 33% der Weltbevölkerung als Christen. Bis 2050 wird der Anteil nicht schrumpfen, sondern auf 34% gewachsen sein. Und solche Zahlen sagen natürlich nicht alles aus, aber eins sollten wir nicht übersehen. In einer Zeit, in der wir hier in unserer Gesellschaft meinen, dass wir den Niedergang des Christentums um uns herum leben, in Echtzeit, erweist sich dies aus globaler Perspektive als völliger Trugschluss. Wenn man etwas daran erkennt, merkt man, wie abgekoppelt wir im Westen oder hier in unserer Zivilisation vom Rest der Welt sind. Es ist 2023 und der gekreuzigte und auferstandene Jesus ist in vollem Gang, die Welt zu Jüngern zu machen. Nicht durch Zwang, nicht durch Gewalt, sondern mit einer unwiderstehlichen Botschaft. Und die lautet: Christus ist auferstanden. Und ihr dürft gerne sagen, er ist wahrhaftig auferstanden. Na, so viel zur Begeisterung. Aber woher wissen wir eigentlich, dass Christus wahrhaftig auferstanden ist? Wenn wir uns den Bericht von Matthäus vornehmen, dann stellen wir fest, niemand hat die Auferstehung mit eigenen Augen gesehen. Von Anfang an gab es eine ziemlich plausibel klingende Gegenerzählung der Wachen. Und Matthäus gibt ja hier bewusst Raum. Selbst die ersten Jünger, lesen wir hier am Ende, zweifelten, zumindest einige von ihnen. Und dann waren auch noch Frauen die ersten Augenzeugen. Für uns klingt das unproblematisch, aber aus damaliger Perspektive galt das Wort von Frauen nichts. Daran sehen wir auch, dass das Christentum Gleichberechtigung sich selbst von Anfang an auf die Fahnen geschrieben hat. Augenzeugen, Frauen als Augenzeugen galt damals nichts. In der Bibel schon. Wenn Matthäus aber uns allerdings damit von der Auferstehung überzeugen will, dann ist diese Strategie schon etwas seltsam. Wie soll denn daraus bitteschön eine Weltbewegung werden? Nun, die Antwort von Matthäus auf diese Frage haben wir zwar nicht, aber ich denke, sie hätte ungefähr so geklungen: Was ich mache, was ich mir vorstelle, und ganz einfach, ich beschönige nichts, weil ich nichts zu beschönigen brauche. Dieser Bericht braucht keine Kosmetik. Er erlaubt keine Kosmetik. Es muss so stehen, wie geschehen. Und 2000 Jahre später sprechen die Tatsachen für sich. Denkt ihr nicht? Nun, in diesen Berichten vom Leben und Sterben und Auferstehen von Jesus ruht eine einzigartige Kraft. Eine menschlich unerklärliche Kraft, die keine Beschönigung braucht, keine zulässt. Ihm etwas hinzuzufügen, würde heißen, ihm etwas wegzunehmen. Das heißt allerdings nicht, dass die Auferstehung nicht plausibel wäre. Die Auferstehung ist plausibel. Und bevor wir aber einsteigen, sollten wir kurz über die Verbindung zwischen der Auferstehung und der Frage nachdenken, ob Gott denn eigentlich existiert. Ich weiß nicht, ob ihr denkt, dass Gott existiert, aber Auferstehung und der Glaube an eine höhere Macht, die wie hier aktiv in die Geschichte eingreift, sind zwangsläufig zwei Seiten derselben Medaille. Niemand steht von selbst von den Toten wieder auf. Umgekehrt muss man auch sagen, wenn jemand von den Toten auferstanden ist, dann gibt uns das einen Einblick in eine unsichtbare Dimension, die sich sonst unserer Beobachtung entzieht. Wenn also jemand argumentiert, dass die Auferstehung schon deshalb nicht geschehen sein kann, weil es keinen Gott gibt, dann muss man zurückfragen: Aber was, wenn Jesus auferstanden ist? Und vielleicht lautet dann die Antwort: Nein, 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 das kann er ja nicht, weil es Gott ja nicht gibt. Nein, nein, aber was, wenn er auferstanden ist? Die Auferstehung abzulehnen, weil es Gott ja nicht gibt, ergibt logisch keinen Sinn, weil dazu eine unbewiesene Annahme herangezogen wird, nämlich dass Gott gar nicht existiert. Und die würde sich ja gerade durch die Auferstehung als falsch herausstellen. Man muss genau umgekehrt vorgehen. Wenn die Auferstehung geschehen ist, wenn sie historisch belegbar ist, wenn sie plausibel ist, dann müssen wir annehmen, dass Gott existiert. Wenn mich also die Frage beschäftigt, gibt es einen Gott, dann muss ich mich mit der Auferstehung beschäftigen, dann muss ich am Ostersonntag hier sein und deshalb ein herzliches Willkommen. Nun, nachdem das gesagt ist, möchte ich vier kurze Punkte euch mitgeben, warum man diesen Bericht als historisch zuverlässig, als plausibel ansehen sollte. Mit dem ersten haben wir uns schon befasst, der Bericht beschönigt nichts. Wenn man ein einzigartiges und so unglaubliches Ereignis wie die Auferstehung selbst kreieren möchte, wie würde man vorgehen? Man würde doch das glaubwürdigste Zeugnis mit möglichst vertrauenswürdigen Augenzeugen erfinden. Genau deshalb ist es aus damaliger Perspektive so bedeutsam, dass die ersten Augenzeugen Frauen waren. Denn wie schon gesagt, galt ihr Zeugnis in der damaligen Gesellschaft so gut wie nichts. Aber Matthäus sagt, so war es eben. Und wenn wir bei glaubwürdigen Zeugenaussagen sind, müssen wir natürlich auch über den Engel reden. Wir im Westen können mit diesem übernatürlichen Wesen oft nicht viel anfangen. Vielleicht verbindet man damit diese Barockfigürchen in manchen Kirchen, vor denen kaum jemand vor Schreck in Ohnmacht fallen würde. Aber die Auferstehung von Jesus würde nicht nur bezeugen, dass Gott existiert. An ihr erweist sich ja darüber hinaus, dass es eine ganze unsichtbare, übernatürliche Dimension gibt, über die wir nur ganz wenig wissen, in der es Gott gibt, in der es aber auch Engel gibt. Also die Annahme, dass es Engel wie diesen nicht geben kann, führt genauso in die Irre wie die Annahme, dass Jesus nicht auferstanden sein kann. Wir müssen von den historischen Fakten ausgehen und darauf unsere Annahmen bauen, nicht umgekehrt. Und man muss auch hier sagen, tatsächlich käme dieser Bericht wahrscheinlich auch völlig ohne diesen Engel aus. Auch für damalige Ohren ist eine solche Erscheinung durchaus seltsam, wahrscheinlich kaum weniger seltsam als für uns heute. Und daran sehen wir einmal mehr, dass dieser Bericht nichts beschönigt. Das beweist zwar noch nichts, aber es trägt zur Plausibilität bei. Der zweite Punkt, den man leicht unterschätzt, lautet: Das Grab ist leer. Als der Engel den Frauen begegnet, lädt er sie zum Grab ein. Kommt mit mir zu Vers 5. Dort heißt es: Aber der Engel antwortete den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stelle, wo der Herr gelegen hat. Die Frauen sollen mit eigenen Augen das leere Grab begutachten. Aus heutiger Sicht ist das natürlich schwer nachzuweisen, dass das Grab leer ist. Es steht als Behauptung im Raum, die man glauben kann oder auch nicht. Aber wenn wir uns fragen, warum das Christentum gleich von Anfang an explosiv gewachsen ist, dann können wir nicht aus der heutigen Zeit argumentieren, wir müssen uns in die damalige Zeit versetzen. Wenn Jesus noch dort im Grab gelegen hätte, dann wäre der christliche Glaube völlig unplausibel. Römische und jüdische Anführer hätten diesen Aberglauben im Keim ersticken können. Sie hätten sagen können, na kommt her und seht die Stelle, wo er noch liegt. Faszinierenderweise bestreitet kein damaliger Bericht, dass das Grab tatsächlich leer war. Weder der jüdische Historiker Josephus noch seine römischen Counterparts. Stattdessen beschreibt Matthäus hier den Versuch einer alternativen Erklärung. Die Jünger haben den Leichnam gestohlen. Und er schreibt in Vers 15, diese Aussage wird bei den Juden bis zum heutigen Tag verbreitet. Bis zum heutigen Tag. Sprich, er saugt sich das nicht aus den Fingern, sondern er geht auf eine gängige Alternative ein, zu vielleicht 30, 40 Jahre nach der Auferstehung. Diese Alternative, die allen präsentiert wurden, die sich ernsthaft mit der Auferstehung befassen wollten. Und sicherlich auch, also Juden und Griechen. Ist diese Gegendarstellung wirklich plausibel? Nun, erstens sehen wir, dass sie unplausibel ist wegen der römischen Wachen. Hier wird schon angesprochen, dass diese Wachen in Gefahr schweben. Denn auf der Wache einzuschlafen, ist ein todeswürdiges Vergehen. Sie sind in der Hand der Obrigkeit, nachdem ihnen dieser Leichnam abhanden gekommen ist. Und mit einer verrückten Geschichte wie der Auferstehung hätten sie quasi ihr eigenes Todesurteil unterschrieben. Was ist wahrscheinlicher, dass sie eingeschlafen sind oder dass Jesus auferstanden ist? Zweitens muss man zum historischen Kontext aber auch sagen, dass in der Zeit vor Jesus mehrere andere Anwärter auf den Königstitel des Messias gab. Sie alle kamen auf mehr oder weniger unangenehme Weise um, aber ihre Nachfolger haben für sie Schreine gebaut. Sie haben nicht ihren Leichnam geklaut. Das Schreinebauen versprach nicht nur viel mehr Erfolg als eine verrückte Geschichte von der Auferstehung, sondern genauso wenig Sinn ergibt es, dass sich die Jünger kurz nach diesen traumatischen Ereignissen ohne ihren alles überragenden Anführer auf einmal zu einer so waghalsigen Aktion aufraffen, dass sie unter den Augen der römischen Wache einen Leichnam klauen. Sie hätten sich dazu nicht nur nicht aufraffen können, sie hätten sie auch nicht organisieren können ohne ihren Leiter. Es ist völlig unplausibel, dass die Jünger den Leichnam geklaut haben. Und Matthäus präsentiert uns deshalb völlig entspannt beide Narrative. Er sagt, hey, entscheidet euch selbst. Was klingt plausibler? Und ein entscheidender Grund, warum die Zahl der ersten Christen schon wenige Tage nach der Kreuzigung explosionsartig anstieg, ist das leere Grab. Es bedeutet, Christus ist auferstanden. Keine andere Erklärung wird dem gerecht. So viel zum zweiten Punkt. Der dritte lautet, die Verheißungen sind erfüllt. Die Verheißungen sind erfüllt. Manchmal spricht man über die Auferstehung, als wäre sie irgendwie aus dem Nichts heraus entstanden. Quasi in einem religiösen Vakuum, ohne irgendeine Vorgeschichte. Das entspricht nicht den Tatsachen. Die Bibel steckt voller Verheißungen, dass der Messias, der verheißene König, den Tod überwinden würde. Und ich nenne hier nur zwei und ich wünschte mir, ich hätte sie euch hier mit auf die Folien geschrieben zum Mitlesen, aber ich nenne sie euch eben und ihr müsst gut zuhören. Psalm 16, Vers 10, könnt ihr gerne zu Hause nachschlagen. Dort heißt es, du, also vom Messias, von diesem König, du wirst meine Seele nicht dem Tod überlassen und nicht zulassen, dass dein Heiliger verwest. Dieser Psalm des Königs David erfüllt sich nicht in David selbst. Sein Grab befand sich in Jerusalem und es war nicht leer. Nein, diese Verheißung erfüllt sich Jahrhunderte später im leeren Grab von Jesus. Daran erkennen wir, er ist der Heilige, er ist dieser König. Denn Gott hat nicht zugelassen, dass er im Grab verwest. Die zweite Stelle stammt aus dem Propheten Jesaja. Und sie wird noch deutlicher, denn sie verbindet das Kreuz und die Auferstehung. Das Kapitel lohnt sich komplett zu lesen, Jesaja 53, dort heißt es, wenn er sein Leben als Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und die Tage seines Lebens verlängern. Wenn er sein Leben gegeben hat als Schuldopfer, wird er die Tage seines Lebens verlängern. Auch hier handelt es sich um eine jahrhundertealte Verheißung. Sie lautet, dass der kommende König sein Leben als Schuldopfer geben wird. Genauso erklärt Jesus seinen Tod am Kreuz. Doch nach dem Tod wird er die Tage seines Lebens verlängern. Und diese Schriften sind seit Jahrhunderten bekannt. Niemand kann sie verändern. Sie stehen fest. Jeder konnte sie lesen. Jeder kannte sie, niemand konnte das einfach erfinden. Das heißt, die Frage war nie, ob Jesus auferstehen würde, beziehungsweise ob jemand auferstehen würde, sondern nur wann und vor allem wer diese Verheißung erfüllen würde. Die Frage war nie, ob es geschehen würde, die Frage war eher, wann und wer. Und das Neue Testament gibt die überaus klare Antwort: Christus ist am Kreuz gestorben, er hat sein Leben als Schuldopfer gegeben. Er hat uns von unserer Schuld vor Gott befreit. Und er ist wahrhaftig auferstanden. Der vierte und letzte Punkt lautet: Die Augenzeugen sind glaubwürdig. Und der Punkt mag vielleicht überraschen, nachdem wir uns ja gerade eben schon ausgiebig mit diesem unbeschönigten Bericht auseinandergesetzt haben, aber es fehlt noch ein Aspekt dieser Glaubwürdigkeit. Und der befasst sich mit der Frage: Was hatten die Augenzeugen eigentlich davon? Haben sie große Reichtümer davongetragen? Haben sie Ruhm auf sich häufen können? Nun, mit ihrem Zeugnis haben sie genau das Gegenteil erreicht. Sie legten sich gleichzeitig mit der jüdischen und der römischen Obrigkeit an. Mit ihrem Zeugnis nahmen sie Verfolgung in Kauf bis hin zur Hinrichtung. Nachdem die Obrigkeiten Jesus skrupellos aus dem Weg geräumt hatten, würden sie auch nicht vor seinen Nachfolgern Halt machen. Und wenn wir die Geschichte der ersten Christen anschauen, sehen wir, diese Augenzeugen zahlten einen extrem hohen Preis für diese Botschaft der Auferstehung. Sie haben mit ihrer Sicherheit bezahlt, mit ihrer Existenz und letztlich fast alle mit ihrem Leben. Wenn sie gewusst hätten, ist eine Lüge. Schlimmer noch, wenn sie diese Lüge selbst erfunden hätten. Dieser Preis ergebe keinen Sinn. Es ist dagegen völlig plausibel, wenn die Botschaft von Matthäus stimmt: Christus ist auferstanden. Dafür bin ich bereit zu sterben. Dafür waren die Augenzeugen bereit zu sterben. Nur nachdem wir uns ausgiebig mit der Plausibilität beschäftigt haben, und der Grund ist offensichtlich, die Auferstehung verändert ja alles. Und ich möchte euch überzeugen, dass sie alles verändert, aber dazu muss ich zuerst zeigen, dass sie plausibel ist. Nun schauen wir uns dann im zweiten Schritt an, wie denn genau die Auferstehung alles verändert. Wenn wir zuerst mit einem Rückblick auf Karfreitag beginnen, sehen wir, in der Auferstehung das bestätigt, was Jesus am Kreuz errungen hat. Wir hatten uns an Karfreitag, wie ihr euch sicherlich erinnert, an Psalm 22 orientiert. Wir sahen dort, dass Jesu Leid und Tod ultimativ das Ende von allem menschlichen Leid und Tod bedeutet. Dieses Leid und Tod in dieser Welt rühren daher, dass wir uns von Gott abgewandt haben. Wir leben nicht so, wie es Gott sich vorstellt oder uns vorgibt. Denn wenn wir das tun, und hier ist die kleine Analyse für sich selbst, wenn wir so leben würden, wie Gott es sich vorstellt, wie würden wir leben? Wir würden einander mit vollkommener Liebe begegnen. Gott ist vollkommene Liebe. Gemeinschaft mit ihm gelingt nur in vollkommener Liebe. Allerdings leben wir nicht in vollkommener Liebe. Und daran sehen wir, wir haben uns von Gott abgewandt. Wir leben getrennt von ihm. Unsere Leben sind gekennzeichnet von Lieblosigkeit und oft von Schlimmerem. Und dadurch, dass wir anders leben, wie Gott es sich vorstellt, oft lieblos, dadurch laden wir Schuld auf uns vor Gott. Und diese Schuld trennt uns nicht nur von Gott. Diesen Schuldspruch spüren wir eben auch jetzt schon im Leid und Tod dieser Welt. Am Kreuz hat Jesus Gottes vollkommene Liebe an uns erwiesen. Das ist der Gegenpunkt, das ist der Punkt, an dem sich alles ändert. Er hat sein Leben gegeben, damit wir unser Leben retten können. Er hat die Strafe auf sich genommen, damit wir ohne Strafe vor Gott stehen können. Er nahm Gottes Zorn auf sich, damit wir frei sein können als Kinder Gottes. Er ist quasi wie ein Blitzableiter, der den Zorn Gottes auf sich nimmt, damit wir sicher sein können. Er befreit uns von unserer Schuld, er beendet die Trennung von Gott. Das alles hat Jesus am Kreuz erreicht. Und durch die Auferstehung bezeugt Gott, dass Jesus seine Mission erfolgreich abgeschlossen hat. Das heißt, wenn du heute hier sitzt und an Jesus glaubst, kannst du wissen, Gott ist nicht mehr zornig über dich. Er sieht dich als Freund, wenn du dich auf Jesus berufst. Wir leben nicht mehr getrennt von Gott, weil Jesus die vollkommene Trennung von Gott auf sich genommen hat, wenn wir uns auf Jesus berufen. Wenn wir Jesus als König und als Retter bekennen, steht die Tür offen für ewiges Leben, ohne Leid, ohne Tod, in Gottes ewigem Reich. Die Auferstehung bestätigt also eine völlig erneuerte Beziehung zu Gott durch Jesus. Eine Beziehung als Freunde, im Einklang, in Harmonie mit Gott. Darüber hinaus ist die Auferstehung aber auch eine öffentliche Siegeserklärung. Indem Gott Jesus von den Toten auferweckt, erklärt er Jesus zum König. Was das konkret bedeutet, sehen wir im letzten Abschnitt in Matthäus 28. Dort verkündigt der auferstandene Jesus in Vers 18. Kommt mit mir zum Schluss hier. Die letzten Verse, der letzte Abschnitt. In Vers 18 verkündigt Jesus: Mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Die Auferstehung erklärt Jesus zum Herrscher über alles. Die unsichtbare Welt, das ist mit dem Himmel gemeint, und die sichtbare Welt auf Erden. Es gibt nichts in diesem Universum, über dem Jesus als König nicht ausrufen kann: Das gehört mir. Und dieser Anspruch gilt besonders den Menschen und den Völkern dieser Erde. Er gilt uns. Uns allen bietet Jesus als König ewiges Leben unter seiner Königsherrschaft an. Ewiges Leben gewinnt man, indem man sein Leben Jesus unterstellt. Das ist rettender Glaube. Jesus als gekreuzigten und auferstandenen König bekennen und sein Leben ihm unterstellen. Jesus ist König heißt, ihm ist alle Gewalt gegeben, auch über mein Leben, auch über dein Leben. Und wenn ich ihm mein Leben unterstelle, dann gibt er diesem Leben einen Sinn. Dann erteilt er uns nämlich einen Auftrag zur Mission. Vers 19. Darum geht und macht alle Völker zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Als König. Dieser Auftrag an die ersten Jünger ist derselbe Auftrag für uns heute. Die Auferstehung versetzt uns in Bewegung. Die Auferstehung gibt unserem Leben Sinn und Zweck, denn indem wir Jesus als Gekreuzigten und Auferstandenen verkünden, rufen wir Menschen auf: Kommt in sein Reich. Nehmt ihn als König an. Lasst euch von ihm retten. Und wenn du, wenn sie diesen Schritt heute noch nicht unternommen haben, dann ist meine Predigt heute genau dieser Aufruf. Jesus als König zu bekennen. Niemand sonst hat sein Leben als Lösegeld für sie, für dich gegeben. Niemand sonst ist als Schuldopfer für sie, für dich gestorben. Niemand sonst hat dich mit vollkommener Liebe geliebt. Und niemand sonst hat alle Gewalt über dein Leben und mein Leben. Jesus hat uns eine gewaltige Aufgabe aufgetragen. Aber er lässt uns damit nicht allein, sondern er verheißt uns seine Gegenwart. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Jesus wird uns nie allein lassen. Mit seiner Macht wird er uns immer bewahren. Mit seinen unbegrenzten Möglichkeiten wird er uns unentwegt mit allem versorgen, was wir brauchen. Wir werden nie verlassen sein von seiner Macht. Und ich denke, das ist die ultimative Veränderung in einem Leben unter Jesu Herrschaft. Er hat alle Macht, er hat die Trennung von Gott schon jetzt überwunden und er ist schon jetzt mitten unter uns. Er lebt, weil er auferstanden ist. Er ist gegenwärtig hier und jetzt, ob wir das spüren oder nicht. Er hat es uns zugesagt. Wir müssen es nur glauben. Die Auferstehung ist plausibel. Die Auferstehung verändert alles. Es ist 2023 und König Jesus ist in vollem Gang, die Welt zu Jüngern zu machen. Aus 33% werden bald 34%. Nicht durch Zwang, nicht durch Gewalt, sondern mit einer unwiderstehlichen Botschaft vom Sieg am Kreuz. Mit dem überwältigenden Erweis seiner Liebe. Der König starb für uns, damit wir für ihn leben, für den König. Jesus war tot, doch er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Also lasst uns in diese Woche hinausgehen, voller Mut, voller Hoffnung. Lasst uns von Jesus erzählen, der den Sieg am Kreuz errungen hat und den König und den Gott durch die Auferstehung zum König erklärt hat. Lasst uns mutig sein. Lasst uns davon erzählen. Das ist unser Auftrag. Das ist unser Lebenssinn. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast, um für uns zu siegen. Am Kreuz. Versöhnung und ewiges Leben zu schaffen, zu erringen. Wir bekennen dir, Vater, dass es uns manchmal schwerfällt, die Auferstehung zu glauben, zu weit, zu weg ist sie von unserer Lebensrealität. Schenk du uns, dass wir mit offenen Augen und offenen Herzen entscheiden können, ob die Auferstehung plausibel ist. Lass uns nicht von falschen Annahmen ausgehen, sondern hilf du uns, dass wir die historischen Tatsachen unter die Lupe nehmen und zu den Schlüssen kommen, die dich ehren in dieser Welt und in unserem Leben. Und dann schick uns hinaus, sende uns, dass wir Jünger machen, indem wir von diesem Sieg am Kreuz und diesem König in der Auferstehung erzählen. In Jesu Namen. Amen.